Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anschläge in Norwegen waren offenbar von langer Hand geplant. Wie der Anwalt des mutmaßlichen Täters mitteilte, handelte der Mann allein. Dennoch prüft die Polizei weiterhin, ob noch andere Personen an den Anschlägen beteiligt gewesen sein könnten. Bei der Bombenexplosion in Oslo und den Schüssen in einem Jugendlager in Utøya vor 2 Tagen waren mindestens 93 Menschen ums Leben gekommen. In Oslo fand am Vormittag eine Trauerfeier statt.
Weiße Rosen für die Toten. Ministerpräsident Jens Stoltenberg kommt am Morgen wie viele Hunderte zur Trauerfeier in der Osloer Domskirche. Das Land ist bis ins Mark erschüttert. König Harald lässt seinen Tränen freien Lauf. Norwegen wird weitermachen. Aber es wird ein Norwegen vor und nach den Anschlägen geben. Ich bin mir dennoch sicher, dass wir eine offene und demokratische Gesellschaft bleiben werden. Ein Norwegen, in dem man sich umeinander kümmert. Anders B. wollte ein anderes Norwegen. In einer Art Logbuch hält er fest, wie er die Anschläge geplant hat. Er wolle, schreibt er, die multikulturelle Gesellschaft angreifen. Doch selbst seinem Anwalt fällt es schwer, die Gedankenwelt seines Mandanten zu beschreiben. Er glaubt, was er getan hat, müsse nicht bestraft werden. Mittlerweile hat Anders B. offenbar einer Untersuchung durch einen Polizeiarzt zugestimmt. In Norwegen werden nun auch kritische Fragen an die Polizei laut. Warum konnte der 32-Jährige überhaupt so lange auf Utøya ungehindert um sich schießen? Die lokale Polizei griff nicht ein, weil unsere Leute aus Oslo bereits auf dem Weg waren. Und nur sie sind ausgebildet für solche Einsätze. Das ist der Grund. Noch sind nicht alle Opfer identifiziert. Viele, die auf der Insel waren, gelten noch immer als vermisst.
Zum weiteren Verlauf der Ermittlungen jetzt live aus Oslo, Claudia Buckenmeier.
Ja, und morgen um 13 Uhr wird der Täter dem Haftrichter vorgeführt. Der 32-Jährige will selbst eine öffentliche Verhandlung, um seine Motive darzulegen, wie er über seinen Anwalt wissen lässt. Das Gericht kann das allerdings ablehnen. Die Richter müssen also entscheiden, wie viel Raum sie den hasserfüllten Ansichten des Täters geben wollen. Und damit zurück nach Hamburg.
Weitere Informationen zu den Anschlägen in Norwegen auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Der FDP-Vorsitzende Rösler sieht im kommenden Jahr Spielraum für Steuersenkungen. In einem ARD-Interview sagte er, es gebe ein enormes Wirtschaftswachstum. Steuersenkungen und Schuldenabbau schlössen sich nicht aus. Rösler kündigte ein Konzept zum Abbau der sogenannten kalten Progression an.
10 Milliarden Euro Spielraum sieht der FDP-Chef im Bundeshaushalt 2012. Beim derzeitigen Wachstum könne man gleichzeitig Staatsschulden abbauen und Steuern senken. Im Sommerinterview im ARD-Bericht aus Berlin kündigte Rösler konkrete Steuersenkungspläne für den Herbst an.
Wenn Sie eine Gehaltserhöhung bekommen, soll die nicht sofort aufgefressen werden von einer höheren Steuerprogression oder auch von der Inflation. Und das Modell werden wir zunächst einmal vorlegen. Aber ich gebe Ihnen recht, wir sind uns nicht ganz sicher, ob die SPD im Bundesrat dann sich tatsächlich auf die Seite der kleinen Leute stellt und gemeinsam mit dieser bürgerlichen Koalition die unteren und mittleren Einkommen entlastet.
Die sogenannte kalte Progression entsteht so. Jeder zahlt von seinem Bruttolohn einen gewissen Anteil Steuern. Doch der Prozentsatz erhöht sich mit steigendem Einkommen. So kann es passieren, dass eine Lohnerhöhung fast vollständig von der Steuer aufgefressen wird. Die SPD hält das Problem für unbedeutend und sieht angesichts der hohen Staatsverschuldung keinen Spielraum für eine Steuersenkung.
Eine Korrektur von Steuersätzen oder des Tarifs ist für die SPD nur vorstellbar, wenn gleichzeitig die Spitzenverdiener und die hohen Vermögensbezieher stärker steuerlich belastet werden.
Wenn ihr Steuersenkungsmodell scheitert, will die FDP wieder die Abschaffung des Solidaritätszuschlages fordern, den der Bundesfinanzhof gerade für rechtens erklärt hat und den viele Unionspolitiker für unverzichtbar halten. Ob sich Bundesfinanzminister Schäuble auf irgendeinen FDP-Vorschlag einlassen wird, ist auch noch unklar. Der nächste Stresstest für die Koalition scheint programmiert.
In Kairo hat es gestern schwere Zusammenstöße zwischen Oppositionellen und Anhängern der ägyptischen Militärregierung gegeben. Dabei wurden etwa 300 Menschen verletzt. Tausende Demonstranten waren zuvor zum Verteidigungsministerium gezogen, um gegen die Politik des dort ansässigen Militärrates zu protestieren. Die Opposition wirft der neuen Führung vor, die angekündigten Reformen zu langsam umzusetzen.
Der Tahrirplatz bleibt besetzt. Einige Aktivisten sind im Hungerstreik. Die Demonstranten kritisieren, dass die Militärregierung die Reform der Sicherheitskräfte und die Prozesse gegen Angehörige des Mubarak-Regimes absichtlich verschleppe. Wenn wir hier nicht bleiben und für unsere Forderungen eintreten, dann verlieren wir alles. Unsere Position und die der Militärregierung gehen auseinander. Wenn das so weitergeht, dann haben wir zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Revolution. Das Militär wollte uns schützen, das tut es aber nicht. Die Spannungen zwischen den Aktivisten vom Tahrirplatz und der Militärregierung sind in dieser Woche alarmierend gestiegen. Negative Schlagzeilen aus Ägypten. Am Abend zuvor wollen Demonstranten vor das Verteidigungsministerium ziehen, um gegen die Politik der Militärregierung zu protestieren. Soldaten blockieren sie. Doch der Weg zurück zum Tahrirplatz ist versperrt, weil die Protestierenden von Dächern aus mit Steinen beworfen werden. Wer die Männer in Zivil sind, ist nicht bekannt. Das Militär geht nicht dazwischen. In der Nacht eskaliert dann die Gewalt. Es wird eine der blutigsten Auseinandersetzungen seit dem Sturz des Mubarak-Regimes. Zivilisten greifen mit Steinen, Stöcken und Brandsätzen die Aktivisten vom Tahrirplatz an. Dabei werden etwa 300 Menschen verletzt, einige schwer. Auch hier ist unklar, wer die Angreifer sind, welche Motive sie haben. Aber allein die hohe Zahl der Angreifer und der Verletzten ist ein Indiz, dass die Gewalt organisiert war.
Die Bundesregierung gewährt dem oppositionellen Übergangsrat in Libyen ein Darlehen. Bis zu 100 Millionen Euro würden für zivile und humanitäre Maßnahmen bereitgestellt, sagte Außenminister Westerwelle in Berlin. Der Übergangsrat werde das Geld zurückzahlen, sobald der UN-Sicherheitsrat gesperrtes Milliardenvermögen von Machthaber Gaddafi freigibt.
In Tel Aviv haben vergangene Nacht rund 20.000 Menschen gegen zu hohe Mieten demonstriert. Auf Transparenten protestierten sie gegen die Sozialpolitik der konservativen Regierung von Premierminister Netanyahu. Für Unmut sorgen auch die stark gestiegenen Preise für Lebensmittel. In der Stadt gibt es bereits seit Tagen Proteste gegen die Regierung. Morgen will sich das Parlament mit der Krise auf dem Wohnungsmarkt beschäftigen.
In Madrid haben wieder Tausende ihrem Ärger über die wirtschaftlichen Probleme des Landes Luft gemacht. Vor allem junge Menschen und Rentner versammelten sich zu einer Kundgebung auf dem zentralen Platz Puerta del Sol. Dort hatten im Mai Demonstranten 3 Wochen kampiert. Die Proteste richten sich unter anderem gegen die hohe Arbeitslosigkeit. In Spanien hat fast jeder zweite Jugendliche unter 25 Jahren keinen Job.
2 Wochen nach dem Untergang des Ausflugsschiffs Bulgaria auf der Wolga haben Taucher in dem Wrack 6 weitere Leichen entdeckt. Damit stieg die Zahl der Toten auf mindestens 120. Das Wrack wurde in flache Gewässer geschleppt, dort soll es leergepumpt werden. Die technisch marode und völlig überladene Bulgaria war in einem Unwetter gesunken. Es war das schwerste Schiffsunglück in Russland seit 25 Jahren. Nach dem schweren Zugunglück im Osten Chinas suchen Helfer weiter nach Überlebenden. Ein Blitzschlag hatte die Stromversorgung lahmgelegt. Dadurch raste ein Hochgeschwindigkeitszug auf einer Brücke in einen anderen. 6 Waggons entgleisten, 2 stürzten in den Abgrund. Unter den Wrackteilen werden noch Opfer vermutet. Ein Kind konnte lebend geborgen werden. Mindestens 43 Menschen starben, 200 wurden verletzt. Mehrere Bahnbeamte wurden entlassen.
Ein Jahr nach der Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg haben heute mehrere tausend Menschen der Opfer gedacht. Während der Gedenkfeier wurden die Namen der 21 Toten verlesen. An der Veranstaltung nahmen auch der CDU-Landesvorsitzende Röttgen und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft teil. 12 Monate nach dem Unglück ist die Schuldfrage weiter ungeklärt.
21 Sonnenblumen für die 21 jungen Männer und Frauen, die bei der Love Parade ums Leben gekommen sind. Etwa 7000 Menschen gedachten im Duisburger Stadion der Katastrophe vor einem Jahr, darunter viele, die die Massenpanik miterleben mussten. Eine bewegende Gedenkfeier mit viel Musik und sehr persönlichen Worten von Hinterbliebenen und Verletzten.
Ich hörte, dass Menschen starben. Menschen, mit denen wir feiern und Spaß haben wollten. Es war so unvorstellbar. Und noch Stunden danach konnte ich es gar nicht realisieren, was dort passiert ist. In eben diesem Land, in dem man sich immer so sicher gefühlt hat.
Auch am Ort der Katastrophe trauerten das ganze Wochenende über hunderte Menschen. Hier am Tunnel, dem einzigen Zu- und Ausgang des Geländes, war es vor einem Jahr zu der Massenpanik gekommen. Duisburgs Oberbürgermeister Sauerland und Love Parade-Veranstalter Schaller waren auf Wunsch der Angehörigen nicht zur Gedenkfeier eingeladen worden. In ihrer Fürbitte kritisierte Ministerpräsidentin Kraft indirekt auch die beiden.
Wir bitten für alle, die Fehler gemacht haben, dass sie die Kraft finden, diese einzugestehen und um Vergebung zu bitten.
Wer juristisch für die Katastrophe verantwortlich ist, wird noch ermittelt. 16 Mitarbeiter von Stadt, Veranstalter und Polizei stehen im Verdacht der fahrlässigen Tötung. Ein Jahr nach der Love Parade dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch an. Durchgesickert ist bereits, dass Stadt, Veranstalter und Polizei massive Fehler begangen haben. Trotzdem schieben sie sich weiter gegenseitig die Schuld zu. Die Angehörigen und Verletzten warten darauf, dass endlich die Schuldfrage geklärt wird.
Radprofi Cadel Evans hat die 98. Tour de France gewonnen. Der Australier siegte vor den Brüdern Andy und Frank Schleck. Tagessieger wurde der Brite Mark Cavendish, der damit sein grünes Trikot als bester Sprinter verteidigen konnte. Die Schlussetappe der Frankreich-Rundfahrt führte über 95 Kilometer von Créteil auf die Champs-Élysées in Paris.
Paul Biedermann erkämpft im ersten Wettbewerb der Beckenschwimmer bei der WM in Shanghai die erste Medaille für die deutsche Mannschaft. Über 400 Meter Freistil gewann der Titelverteidiger die Bronzemedaille hinter Überraschungssieger Park Tae-wan aus Korea und dem chinesischen Topfavoriten Sun Yang. Biedermanns Lebensgefährtin Britta Steffen holte mit der Sprintstaffel ebenfalls die Bronzemedaille. Sie selbst blieb zwar hinter den eigenen Erwartungen zurück, aber Silke Lippock, Lisa Fitting und Daniela Schreiber sorgten für ein Staffel-Happy End. Außerdem gewann am frühen Morgen Sascha Klein Bronze vom 10-Meter-Turm.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. Juli.
Die Luftdruckunterschiede über Deutschland werden geringer, sodass sich die Sonne insgesamt etwas häufiger zeigt als in den vergangenen Tagen. Dadurch wird es von Tag zu Tag etwas wärmer. Trotzdem bleibt es bei Schauern und Gewittern. In der Nacht ist es im Osten und Südosten weitgehend trocken, sonst regnet es gebietsweise. Am Tag halten sich über dem Osten und Nordosten zeitweise dichte Wolken, die anfangs Regen bringen, sonst eine Mischung aus Sonne und Wolken. Ab dem Nachmittag entwickeln sich vor allem im Südwesten Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee auch frisch. In der Nacht Temperaturen zwischen 6 Grad an der Saar und 14 Grad auf Sylt. Am Tag 16 Grad im Vogtland und bis zu 22 Grad am Oberrhein. Am Dienstag neben dichten Wolken auch Lücken in der Wolkendecke, vor allem im Westen und in der Mitte entwickeln sich stellenweise Schauer und Gewitter. Richtung Osten zeigt sich die Sonne häufiger. Am Mittwoch vor allem ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter, ähnliches Wetter auch am Donnerstag.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin nach den Anschlägen in Norwegen, das wirre Weltbild des Täters und Journalisten hinter Gittern, Unterdrückung der Pressefreiheit in der Türkei.